Wir haben uns einen sehr tollen Betriebwasser gesucht, einen Bio-Schweinezüchter.
Ja, wo du zuerst Rosenthal gesagt hast, aber es ist das Jauntal.
50% vom Schnitzelfleisch in Österreich kommt aus dem Ausland.
Die Gesundheit beginnt im Boden. Schweinefleisch in Bio ist so knapp vorhanden, dass es ist wirklich ein Genussmittel.
Es ist fast ein bisschen wie so ein Soufflé vom Blut. Ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spezielles Thema, aber ich mag sowas.
Sie kommen.
Vulgo Decadence.
Bauer, ein Koch, viele Geschichten.
Gemeinsam kämpfen sie gegen den schlechten Geschmack.
Ja, grüß dich, Herr Greiner.
Ja, grüß dich, Herr Kerschbammer.
Wir sind heute ins Jauntal runtergedüst.
Ja, wo du zuerst Rosenthal gesagt hast, aber es ist das Jauntal und es ist eine Hochburg für Schweinezüchter und für Produkte aus Schweinefleisch, das hat mir schon mein Mentor, der Peter Lexe, immer gesagt, als wir früher am legendären Bleiburger Wiesenmarkt waren. Bleiburg, wie man sagt.
Bleiburg, da ist kein B dabei, oder? Kein zweites Bleiburg.
Das muss man kennen, ja.
Okay. Wir haben uns einen sehr tollen Betriebwasser gesucht, einen Bio-Schweinezüchter und Veredler, den Klaus Tscheitschmann.
Jawohl.
Ich kenne ihn von seiner Obmann-Tätigkeit bei Bio Austria Kärnten und glaube ich war bei euch ein Jahr Geschäftsführer, oder?
Er war ein Jahr Geschäftsführer und in erster Linie ist nach wie vor Produzent da im Genussland Kärnten und mittlerweile ja Obmann von Bio Austria Kärnten.
Super, ich würde ganz gern fragen, ich habe so eine Skandalzahl gerade gelesen, 50% vom Schnitzelfleisch in Österreich kommt aus dem Ausland und 2% ist klar Bioanteil und ich glaube, er ist ein guter Gesprächspartner oder den man da ein bisschen löchern können, wie viel Schweinefleisch das es gibt. Es wird sicher viel um Schwein. Es geht um die Sau heute.
Es geht ums Schwein und ich als Koch würde einfach trotzdem gern noch einmal fragen, ob Bio wirklich besser schmeckt.
Ja, und jetzt sind wir da, oder beziehungsweise wir sind bei einem, lieber Klaus Tscheitschmann, danke, dass wir bei dir sein dürfen. Grüß dich.
Ja, herzlich willkommen bei uns am Biobauernhof.
Servus.
Vom Biobauer zu Biobauer, das gefällt mir natürlich sehr, dass wir dich heute in unserer Runde haben, als ersten Produzent, Herr Greiner, gell?
Haben wir noch nie gehabt und ich als Koch in der Mitte drinnen.
Ja, wunderbar. Wir haben ein paar interessante Themen. Wir sind heute ja, wie wir im Intro schon gehört haben, bei einem Bio-Schweinehalter, der alles selber vermarktet. Das ist Ostern vor der Tür. Wir haben schon kräftig einkauft. Vielleicht magst du aber du trotzdem kurz vorstellen, was du gemacht hast und wie euer Betriebsstruktur einfach ausschaut.
Ja, sehr gerne. Unser Bauernhof, Biohof Tscheitschmann, Bio seit 2010. In der Familie ist dieser Betrieb seit 1889 in Birkdorf bei St. Michaelob Bleiburg im schönen Jauntal. Wir haben platelebene Felder, fruchtbare Böden. Wir können 100% unseres Biofutters für unsere Bioschweine selbst erzeugen. Wahnsinn. Das haben wir sehr gesegnet. Ja. Unser Hof ist von der Hofstelle schaut er sehr feudal und sehr groß aus. 6 Gebäude auf 2 Hektar Hoffläche. In Summe haben wir 10 Hektar Eigenfläche und 18 Hektar Wald. 10 Hektar habe ich noch dazu gepachtet. Und der Schwerpunkt liegt ganz klar auf der Bio-Schweinezucht, Mast und Vermarktung. Und natürlich haben wir auch Pferdewirtschaft. Unsere Familie Tscheitschmann ist in Kärnten eigentlich für Pferde bekannt. Meine Cousins waren bekannte Springreiter und der Stammhof Tscheitschmann ist eben jetzt meiner hier in Birkdorf, Haus Nummer 3. Und ja, so ist die Historie. Wir haben 25 Jahre lang einen Buschenschank betrieben und eben einen Reitbetrieb. So bin ich aufgewachsen. 7-8 Stunden am Pferd, danach noch die Leitbediener, ein bisschen Ziehharmonika spielen und dann war der Tag vollendet. Und mit diesem Rüstzeug ausgerüstet bin ich dann eben studieren gegangen, habe ein Lehramtsstudium gemacht, habe das fertig gemacht, bin dann zum Land Kärnten gekommen, habe 18 Jahre lang die Volkskultur in Kärnten mit gestalten dürfen, war ein Jahr Geschäftsführer beim Genussland Kärnten und bin dann zurück zum Land, wo ich jetzt im Bildungsbereich tätig bin und seit letztem Jahr bin ich gewählter Landesobmann vom Bioverband Bio Austria Kärnten.
Herr Kerschbammer, jetzt kennen wir uns aus.
Oh ja, sehr beeindruckend.
Klaus, Ich kann mich erinnern, der Peter Lexe hat mir schon immer zu unseren Zeiten, wo wir viel da im Jauntal, Bleiburger Wiesenmarkt waren, erzählt, dass die Schweinezucht ja eine wahnsinnige Tradition bei euch im Tal und in der Gegend hat. Und dadurch natürlich auch die Produktion von Schweinefleischprodukten, Schinken etc. Ist das wirklich so? Gibt es auch so viele Schweinezüchter herunten?
Grundsätzlich haben wir die Voraussetzungen für eine Schweinewirtschaft, nämlich wir haben die Ackerböden dafür. Wenn man Schweine halten möchte in einer größeren Quantität, dann brauchst du das Futter vor Ort. Und das haben wir da im Jauntal, im auslaufenden Klagenfurterbecken, haben wir wirklich tolle Schwemmlandböden. Wir haben in unserer Wirtschaft sehr stark lehmige Böden. Das heißt, da wenn das Wetter sehr trocken ist, haben wir trotzdem beständige Ernten. Und deswegen haben wir diese etablierte Schweinebewirtschaftung im südlichen Kärnten daheim.
Und das heißt, da wirklich da in deinem Ort und im Jauntal generell habt ihr ja wie viele Betriebe, die Schweine züchten? Also, und wie viel gibt es Mester ungefähr?
Die Zahl ist wie bei fast allen Bauernhöfen rückläufig. Mhm. Wir haben Zuchtbetriebe, gibt es ein paar sehr, sehr große und sehr, sehr gute. Kann ich jetzt quantitativ nicht genau beziffern, aber in meiner näheren Umgebung gibt es sicher 5-6 große Züchter und etwa 15 bis 20 Schweinemester. Im konventionellen Bereich ist der Schweinepreis sehr schwankend, der ist dem sogenannten Schweinezyklus ausgesetzt und da ist es natürlich sehr, sehr schwierig, da Beständigkeit zu haben.
Okay, ja. Und wie Bier werden wir nachher trinken, danke.
Aber das finde ich jetzt total nett. Ein Klaus, sein Papa, ist gerade bei der Tier reingekommen und bringt uns allen ein Bier. Ich finde das sympathisch.
Vor allem eine bunte Gamma von meiner Ex-Heimat sozusagen.
Danke, das ist super.
Danke.
Danke.
Das heißt, und du aber am Hof, du hast praktisch beides, du hast Schweinemast, also Schweinezucht und Schweinemast, oder?
Genau, wir sind ein geschlossener Betrieb. Ganz aus einem simplen Grund, wenn man ein geschlossener Betrieb ist, hat man einen sehr niedrigen Infektionsdruck. Also wir brauchen fast keinen Tierarzt. Und ich versuche einfach, einer der Grundphilosophien auf Bio umzusteigen, war ja, dass ich meine Kosten einfach senke, damit ich das, also ich wollte nicht optimieren und Ertrag steigern, so wie es die konventionelle Landwirtschaft möchte, sondern ich habe gesagt, ich möchte einfach mit den Ressourcen, die ich da habe, einfach das Optimale für mich rausholen, für mich und den Lebensraum erhalten.
Und was macht ihr in erster Linie? Jetzt bin natürlich ich als Koch einmal wahnsinnig interessiert. Jetzt hört man Schweinezucht und Produktion und was macht ihr daraus? Also Schinken ist einmal eh klar, die Jauntaler Salami ist sehr bekannt. Was macht ihr noch alles?
Ja, wir vom Schwein bleibt ja eigentlich nichts über, gell, wenn man das jetzt komplett vermarktet. So ist es jetzt bei uns nicht ganz, aber wir vermarkten natürlich Frischfleisch, wir vermarkten Schweinehälften, wir vermarkten aber auch Würste, ob es jetzt Hartwürstel sind, Salamis sind. Wir machen einen Leberkäse, wir machen Bio-Frankfurter, wir machen Schinken, wir machen Speck, Karree-Speck, Bauchspeck oder Schinkenspeck. Das heißt, wir machen Leberwürste, das heißt, die Schweinsköpfe werden gekocht, werden entsprechend aufbereitet. Ja, also die komplette Produktpalette kommt auch von der Zeit, dass als wir einen Buschenschank gehabt haben, wir haben das komplette Sortiment daheim selber hergestellt, mit Obstgarten, mit Schweineproduktion, mit Vermarktung und wie gesagt, das Credo lautet, vom Acker bis in den Mund wird veredelt.
Und weil wir heute gekommen sind, bist du ja gerade aus der Sölch außer. Und weil du Speck gesagt hast, bei euch ist dann schon auch das Lufttrocknen weniger ein Thema, ist das klassische Räuchern und Sölchen, oder?
Ist bei uns eher das Thema mit Räuchern. Es kommt natürlich als Lufttrocknen weniger beim Speck, eher bei den Würst, also bei den Hartwürsteln kommt da auch schon Lufttrocknen immer mehr und mehr. Was in der kalten Jahreszeit, wenn man jetzt keinen Klimaraum hat, ich habe noch keinen, wunderbar funktioniert.
Ist aber jetzt nicht große Tradition im Jahr.
Nein,
oder?
Nein, die Tradition ist Haltbarmachung durch Räuchern. Ist da eigentlich die Tradition. Und wir sind einer der wenigen Häuser in Jauntal, ich habe ein bisschen recherchiert, die in den letzten, ja, ich würde sagen, 100 Jahren immer eine Salami daheim gehabt haben.
Ah, Wahnsinn. Das ist super.
Ja, ich bin ja schon gespannt, Herr Kerschbaumer, wir haben uns ja Schinken mitgenommen.
Ja, Schinken, Würstzungen.
Würstzungen. weil es ist ja Ostern vor der Tür.
Genau, ja. Und das heißt, wir haben ja schon ein bisschen die Schweine im Sonnenbad gesehen. Es ist wirklich heute ein wunderschöner Tag. Du hast gerade frisches Stroh eingestrahlt. Es ist wirklich, man sieht da Bio-Schweinehaltung. Da kenne ich mich natürlich ein bisschen aus, mit Platzbedarf und dergleichen. Und der Schlachtprozess und der Zerlege- und Verarbeitungs-, Veredelungsprozess, ist alles bei dir am Hof oder lagerst du irgendeinen einen Schritt aus?
Wir haben einen eigenen Schlachtraum. Wenn man jetzt größere Quantitäten, also wenn man 7, 8 Schweine auf einmal schlachten, vor allem in einer Nachbarortschaft, da sind sie ein bisschen neuer ausgestattet, wollen wir in Zukunft so kleine, in kleinen Schritten unseren Schlachtraum auch erweitern. Aber wie gesagt, da muss man immer wieder die Kosten im Blick haben, weil da kann man relativ schnell viel Geld verbrennen.
Ja, aber der Plan ist, dass dann längerfristig trotzdem immer wieder am Hof geschlachtet wird.
Wir schlachten, wie gesagt, nur am Hof. Also wenn wir nur 2 oder 3 Schweine schlachten und wenn er am Hof geschlachtet, alles was mehr ist, wird eben dann zu einem Nachbarort gefahren und schlachten dort.
Und die Veredelung ist auch bei dir?
Die Veredelung, die Verarbeitung
ist immer da.
Ist hier, ja.
Und hast du da, also was tust du selber dabei? Also was hast du für eine Ausbildung? Bist du jetzt selber Metzger oder?
Nein, ich bin selber kein Metzger, aber ich bin von klein auf bei der Arbeit dabei gewesen. Zu Buschenschankzeiten haben wir 130 Schweine am Hof geschlachtet. Und
Wahnsinn.
Also ohne maschinelle Hilfe, sondern da habe ich natürlich, wir haben jede Woche geschlachtet und wir waren ständig in den Prozess involviert. Ich bin vom Zerlegen bis zum Wursten, muss man auch alles selbst können.
Du kannst auch wirklich, also wenn du jetzt sagst vom Schlachtprozess her, also du kannst vom Aussahen am Getreide über den Ackerbau
bis zur Frankfurter
Essen.
Ja,
sowieso. Ich bin oft immer belächelt, weil ich bin ja selber, ich tue selber meine Tiere auch selber schlachten. Ich habe keine Schweine, leider Gottes, aber halt Rinder und Ziegen und Lämmer. Und ich habe dann nach so einem Schlachttag immer eine große Lust auf das Fleisch. Also wenn ich jetzt am Schlachttag bin, dann tue ich mir immer das Filet oder das tue ich meistens für mich auf Zeiten. Oder ich richte mir irgendwo einen speziellen Cut her und ich freue mich dann den ganzen Tag, wenn ich dann endlich heimkomme und wenn ich mir das ausbrutzeln kann. Das bei dir, hast du dann die Schnauze voll und sagst, du willst jetzt einen Kaiserschmarrn haben auf die Nacht oder freust du auch, dann, dass du dich hinsetzt und sagst, so, jetzt ist ich mal ein Frankfurter oder jetzt habe ich mal ein spezielles Stück rausgeholt.
Ja, mir geht es ganz gleich so. Super. Mir geht es ganz gleich, wenn ich jetzt sage, jetzt will ich mal, jetzt habe ich mal ein Schweinebäckchen da oder ein Schmetterlingsschnitzel da rausgeschärft, dann lege ich mir das zur Seite und sage, und heute ist mir das. Also.
Ich war Abteilung Leber.
Leber?
Ja. So, passt ganz frisch ausgebraten.
Ja, weiß ich nicht. Ich bin da beim Schwein, ich habe einmal ein Schweineleber gehabt, das hat man, da bin ich mit Milchkitz und mit Milchlamm immer ein bisschen verwöhnt.
Ah, ich habe da schon ganz gute Erfahrungen. Und was man ja irgendwie bei uns da nicht macht, Herr Kaschmann, wir zwei haben das einmal in der Steiermark kennengelernt, das Blutdommel, das gibt es bei uns nicht.
Kennst du das Glas?
Ich kenne das nicht, ne?
Also, okay.
Es ist fast ein bisschen wie so ein Soufflé vom Blut. Ist natürlich jetzt ein sehr, sehr spezielles Thema, aber
ich mag sowas. Weil der Schinken aus Blut ist ein Blutdammel.
Aha.
Das haben wir ja früher
bei Zwiebel meiner, und Majoran.
Genau. Und nach dem Steige in der Früh mit einer Essigsuppe gegeben. Ich glaube, da steigen viele aus, wenn es als Frühstück gibt. Die Manu schüttelt
die Manu hat schon Angst, dass sie beim Podcast aussteigen, dass die Leute beim Podcast
aussteigen. Wir haben gestern 6 Schweine geschlachtet zum Beispiel und dann kommt der Tierarzt zu beschauen und sagt, der sieht selten so schöne Lungen.
Ja. Aha,
selten so schöne Lungen. Und ich sage, wenn man jetzt ein Beispiel oder sowas macht, gell, das ist wirklich, da siehst du den Unterschied, wenn unsere Schweine dürfen halt ins Freie, ja, die dürfen draußen liegen, die kriegen frische Luft. Da ist keine Zwangs-B- und Entlüftung und sie stehen nicht auch 50 cm über der eigenen Scheiße, 24 Stunden. Gell. Ja. Also Stichwort Vollspaltenböden. Und dann siehst du das bei den Innereien, wie sauber, wie hell das ausschaut. Gell. Mhm. Und das ist natürlich, gibt mir immer wieder auch, weil im Schlachtprozess selber dabei bin, eben das Feedback, dass ich da echt was richtig mache. Mhm.
Mir geht es auch so, also bei den Kids oder bei den Lämmer und bei den Ziegen, dass wenn es in der Winterzeit schauen die Lungen nicht so gut aus wie im Sommer, wenn sie draußen sind. Ja.
Wieso ist das? Das hat mit der frischen Luft im Sommer zu tun, oder wie? Oder was ist da los?
Nein, ich weiß es nicht ganz genau. Ich würde schon sagen, da kenne ich mich jetzt ein bisschen zu wenig aus. Aber ich glaube auch, so wie der Klaus sagt, ich erkenne das auch am ersten oder am schnellsten an der Lunge.
Ja.
Bei der Leber kannst du schwer was sagen. Also wenn die befallen ist, mit, zum Beispiel mit Leberegel oder so, das siehst du, dann darfst du das eh nicht hernehmen. Ja. Das ist dann verboten. Aber bei der Lunge oder bei den Nieren siehst du es auch nicht. Da siehst du es beim Herz sowieso nicht. Also du siehst es einfach bei der
Lunge. Ja, wie gesagt, der Beschaute-Arzt schaut sich die Innereien ganz genau an. Und wenn du das Feedback kriegst von Beschaute-Arzt, solche schönen Innereien sehe ich selten. Und das gibt es halt bei Bioschweinen. Wir haben ganz wenig Bioschweine. Du wirst mir wahrscheinlich fragen, wie viel. Aber wir haben so wenig. Und das Bewusstsein für gutes Fleisch ist halt leider sehr gering.
Ich meine, du wolltest jetzt ein bisschen auf die gute Jauntaler Luft aus, wahrscheinlich.
Natürlich.
Und
natürlich.
Die Bioschweine, nicht?
Aber es ist wirklich schön da. Wir schauen auf die Betzen. Ich war eigentlich noch nie da in der Gegend.
Ja, für dich ist es eine Premiere, Herr Kerschbaumer. Der hat heute zu mir gesagt, da war ich noch nie.
Beim Herfahren war ich ein bisschen skeptisch. Denke ich mir, na, irgendwie bin ich schon gerne in die Berge. Aber je weiter das zur Betzen umgeht, ist irgendwie schon schön. Ja.
Man muss sich ja das auf der Zunge zergehen. Das Jauntal ist 30 Kilometer breit.
Breit. Der ist gleich 2 Kilometer lang, oder?
Nein, es ist von Klagenfurt bis ins Laufental oben.
Ja, Wahnsinn.
Das größte und breiteste Kärntner Tal ist das Jauntal. Und wenn man jetzt südlich die Karawanken hernimmt, die Betzen als Beispiel, und dann bis zur Choralm und Saualm ist dort eine Ebene, dazwischen ist einmal die Drau, wo es kurz abreißt, also wo es einmal kurz in eine Schlucht reingeht. Aber sonst ist da Blattleben.
Ja, da sind wir als Bergbauern natürlich neidisch. Ja.
Aber es hängt bei uns halt der Nebel auch drin im November.
Ah, ja, gut, okay.
Der hängt bei uns auch.
Zur Schweinerasse würde es mich noch interessieren. Wir haben ein bisschen was gesehen. Also Petrin, mit was arbeitest du? Landrasse?
Klassischerweise haben wir die klassische Drei-Rassen-Kreuzung, also Landschwein, Edelschwein, Muttertier und dann ein Petrin, einen fleischbetonten Eber, damit er eben auch entsprechend Fleischmasse ansetzt. Ich habe aber ein paar Duroc auch in meinem Bestand, die werden vor allem für einen Lado und für einen Speck gemacht.
Wir haben ja oben unseren Wutwirt, gell, den Pepino in Mistad.
Ja, der Stefan.
Der Stefan, und der kriegt, wie heißt das, Berkshire? Sagt man da Berkshire? Das Schwein,
Berkshire, ja, genau.
Was
ja
irgendwie so das Wagyu-Schwein ist. Mhm. Aber der Produzent sagt, das braucht 2 Jahre lang, bis das schlachtfertig ist. Wie geht es dir da jetzt bei Turok zum Beispiel? Braucht das auch länger?
Ein bisschen. Nicht viel, aber ich nehme diese Schweine ganz bewusst eben für einen Speck, von denen mache ich nicht so viel. Also wirklich an weißen Speck, an harten Rückenspeck mit entsprechend guter Fütterung, das heißt trockene Fütterung, kriegst du einen tollen Speck hin, und ich werde den dann probieren geben. Die langsam wachsenden Fettschweine sind deshalb ausgestorben, weil es Fett keiner mehr braucht. Also das Stichwort Duropolie, Mangalitza.
Genau, ja, das wollte ich auch
habe ich auch schon gehabt.
Was hast du gehabt? Beides?
Mangalitza habe ich schon gehabt. Seltene Nutztierrassen brauchen 2 Jahre. Und der Grund, warum es die früher so viel gehabt haben, war vor allem, weil es die Fetten gebraucht haben. Also diesen Energieträger zum Abschmolzen, teilweise auch für Lumpenöl, was weiß ich. Da war Fett einfach wichtig. Als die Karree-Rosen, die ist ja wirklich sehr, sehr vernichtend klein, und das Fett überwiegt.
Ich sage immer, das ist mit Fleisch durchzogen. Nicht?
Ja.
Das hat ja wirklich oben noch so einen Fleischdeckel und alles andere ist Fett. Ja.
Aber natürlich ein gutes Produkt, und wenn man sich dafür entscheidet, als Bäuerin, als Bauer, muss man natürlich auch schauen, wie kann man das absetzen. Weil 2 Jahre Schweinfuttern, okay, wenn man 2, 3 futtert, macht das nichts, aber wenn es jetzt 20, 40, 50 Schweine sind,
das zahlt da keiner.
Das ist einfach nicht am Markt zu erzielen. Ich frage mich auch, wo die ganzen Mangalitza-Schweine, die in Wien angeboten sind, wo die leben. Also ich weiß
woher
nicht.
Sie kommen. Was mich total interessieren würde von euch zwei Experten und Bauern, aber in erster Linie mal auch an den Klaus gerichtet. Ich bin ja, ihr wisst ja, ganz viel in der Gastronomie, auch in der beratenden Funktion unterwegs, und da kommt man schon in den letzten Jahren immer öfter von den, sage ich jetzt einmal, jungen, wilden Köchen und Köchinnen einfach die Info unter, dass sie sagen, naja, Schwein tät man schon mehr verwenden, aber irgendwie hätten wir gerne besondere Rassen und nicht einfach nur die klassischen Rassen. Merkst du da trotzdem, dass da immer mehr Nachfrage ist nach außergewöhnlichen Rassen, oder spürst du das da jetzt weniger?
Ich persönlich spüre das nicht. Es gibt durchaus ganz tolle Rassen, die verschiedenste Anwendungen, also verschiedenste Fleischqualitäten hervorbringen, aber ich glaube, die Schrauben oder die Parameter, die man da verändern kann, wie ein Fleisch qualitativ hochwertiger wird, ist jetzt eher nicht die Rasse in meiner Sicht, sondern erstens, wie lebt es, wie wird es gefuttert, wie erfolgt die Schlachtung, wie schaut es da aus. Gell? Da haben wir viel mehr Einflussfaktoren als auf die Rasse, weil wenn man jetzt hochgezüchtete, also wenn man jetzt eine Rasse hat, die einfach tolle Attribute hat und man futtert den nicht gescheit, man gibt ja nicht den entsprechenden Rahmenbedingungen und wird da auch nichts draus. Also ich bin da, ja, ich schaue mal, was ich jetzt mit dem klassischen 3-Rassenkreuzungen plus eben dem Duroc, was ich da in meinem Setting da machen kann. Ja. Und da versuche ich jetzt das Beste herauszufinden. Ich bin sehr gerne bereit, mit Küchen mich über Schweine einmal zu unterhalten, weil, wie gesagt, die Schweinebewirtschaftung vom Ackerbau, vom Boden bis zum fertigen Fleisch, das ist ja eine komplette Philosophie. Ich meine, die Winzer haben es ja geschafft. Gell? Die Winzer haben es ja geschafft, die sagen, der Hannes Reuer sagt das immer, ja, und dann kommst du zu einem Winzer und der sagt, ja, schau, da ist der Wein, ist da links oben gewachsen und da ist der Boden und da spürst du das aus. Genau. Und die kennen das. Gell? Mhm. Und ich bin halt, beim Fleisch geht es aber gleich. Nur das ist noch nicht so etabliert. Gell? Ich spüre das in mir, dass man die Geschichte auch bei den Schweinen zum Erzählen hat. Aber wie gesagt, Schweinefleisch in Bio ist so knapp vorhanden, dass es wirklich ein Genussmittel ist. Und man schmeckt den Unterschied.
Das war jetzt echt total gut gesagt, weil du bräuchtest sowas wie Terroir eigentlich auch beim Fleisch.
Du musst es erklären, und wir haben ja den letzten Podcast, das war ja mit Wolfgang Rosam, und der war ja eigentlich maßgeblich dazu, oder hat halt den Weinskandal aufgearbeitet mit seiner Agentur, und der hat recht interessante Sachen gesagt. Auch bei Fleischbauer hat er dann gesagt, ich glaube, wir brauchen schon auch für die Gastronomie einen Markennamen. Also das muss man schon auch verstehen, dass das wichtig ist, dass das Marketing auch funktioniert, dass du halt irgendwas erklären kannst und was es ist, und auch die Fütterung, aber gleichzeitig muss auch das Interesse irgendwie da sein. Wie viele Köche kommen zu dir so und fragen dich, was du hast und was du machst?
Also, sie sind alle herzlich eingeladen, aber von allein ist noch keiner daherkommen.
Das ist jetzt ein guter
Ansatz. Der Herr Greiner, ne?
Nein, das ist insofern ein guter Ansatz, weil auf was ich aussehen wollte, ist, es sagen mir echt ganz viele Köche, weißt, mir tät man ja gern, und ihr wisst ja das, je gehobener die Küche, desto weniger findest du dann sehr oft wieder das Schweinefleisch auf der Karte, was ich ja total schade finde. Also sie können sich dann mit einer außergewöhnlichen Rinderrasse auf plötzlich irgendwie auseinandersetzen mit einem Lamm, aber beim Schwein kriege ich ganz oft gesagt, naja, es ist halt nur das einfache Schwein, wir hätten gern außergewöhnliche Rassen und die gibt es bei uns nicht. Du hast aber jetzt da zum Thema Rasse echt was Interessantes gesagt, nämlich dir geht es eher weniger um die Rasse, ich glaube, man muss es richtig füttern und so weiter. Das ist jetzt, wir sollten da mal was ins Rollen bringen, Herr Kerschbauer.
Ich möchte noch was über die Fütterung sagen. Nicht? Wir reden alle über Mikrobiom. Ja? Also genau, diese Gesundheit beginnt im Darm, die Gesundheit beginnt im Boden. Das ist auch die Grundaussage von Biolandwirtschaft. Nicht? Wir versuchen ja unseren Boden perfektest zu ernähren und in einen Zustand zu versetzen, dass er unsere Pflanzen ernährt und dass er diese Pflanzen wiederum unsere Tiere in dem Fall ernähren. Und diese Tiere wiederum, die wir in Form von Fleisch essen, uns ernähren. Das ist ja ein Kreislauf. Gell? Und wenn ich jetzt hernehme und es werden ca. 98% des Schweinefleisches kommen aus konventioneller Haltung, konventioneller Fütterung. Und wir wissen ja, ich weiß nicht, ob ihr wisst, aber natürlich vor allem das Thema Eiweißfuttermittel, Sojaschrot, nicht, ist in konventioneller Fütterung in Österreich mit armer Gütesiegel, ja bitte noch aus dem Regenwald, Soja, das Gentechnik verändert ist möglich, was dort alles gemacht wird. Und wer einmal Soja kultiviert hat, der weiß, wie schwierig diese Kultur zu ziehen ist, wie lang die steht, was da alles sein kann und was da alles gespritzt wird, was dann im Futter ist, was dann im Schweinefleisch ist, was auch in der Milch übrigens ist, gell, die halt konventionell gemacht wird. Das sind alles so Themen, wo sich ein Koch natürlich, wie soll sich ein Koch so generell über alles natürlich informieren und auskennen? Aber wir Bauern und Bäuerinnen sind ja gern bereit, darüber Auskunft zu geben und wir bilden uns auch ständig fort. Ja. Ich meine, wenn wir jetzt von Bio sprechen, dann fängt das bei mir am Feld an. Und dann geht es in das Produkt über. Warum schmecken denn die Erdbeer von der Mutter im Garten so super? Weil das ein spezielles Mikrobiom in dem Boden drinnen ist, im Vergleich zu Erdbeeren aus dem Supermarkt. Nicht? Da gibt es ein Supermarkt-Mikrobiom. Also, aber nein, wir gleiten ja, da jetzt fast ein bisschen in einer Geschichte
ab. Ich finde das spannend. Ich muss nur sagen, du weißt, ich bin ein Bio-Heimilch-Fetischist, aber zumindest die österreichische Milchwirtschaft hat ja Gentechnikfreiheit flächendeckend. Das haben wir zumindest schon mal geschafft. Aber ja, ich merke dann auch immer wieder, wenn man Schulgruppen hat oder bei uns in der Kaslammer, in der Schaukäserei, wenn man sagt, was sind die wichtigsten Stand- oder die wichtigsten Parameter vom Biolandbau, es sagt keiner mehr für die Schüler Gentechnikfreiheit. Gell? Das ist bei uns noch einmal in unserer Generation total verinnerlicht, aber die jetzige Generation, für die ist das eigentlich schon mittlerweile selbstverständlich. Gell?
Es ist ja so ein generelles Thema. Es ist ja so breit. Gell? Irgendwo schalten die Leute dann weg und sagen, lass mich jetzt endlich in Ruhe mit dem. Nur, wie gesagt, wenn man sich mit Landwirtschaft, wenn man sich mit einem Acker oder mit einer Wiesen genau auseinandersetzt, gell, was wächst denn dort und was gebe ich denn da mein Nutztier zum Fressen? Und was gibt mir das Tier dann in Form von Milch, in Form von Fleisch oder halt bei Hähnen von Eier? Das ist schon nicht unwichtig. Und ich sage auch, dass man das am Teller schmeckt. Und der Körper hat was davon. Also es ist, wie gesagt, der alte Vergleich mit dem Motoröl. Gell? Es ist ja nicht wurscht, was für ein teures Motoröl du dir in dein Auto reinschüttelst, da ist es völlig egal. Aber das, was du jeden Tag in deinen Körper zuführst, das muss nur billig und viel sein.
Es macht mich nach wie vor wahnsinnig, wenn Leute auf irgendwelche Ölflaschen umeinander klauben und dreimal schauen und dann das etwas teurere wieder wegstellen. Gell? Und dem Auto sind wir einfach ausgeliefert. Da wird einfach das genommen, was mir einer sagt. Aber beim Öl, du hast vollkommen recht, das, was wir in uns einladen, sage ich jetzt einmal ein bisschen übertrieben, da wird dann überlegt und getan und eigentlich nicht drüber nachgedacht.
Ja, ich glaube, wenn man zu dir herkommt und sieht, wie die Schweine da wirklich in der Sonne baden, gell, das ist jetzt wirklich kein Marketing-Schmäh, sondern es ist wirklich ein schöner Bauernhof. Und wenn man sieht, wie es denen geht, dann kriegt man eine Idee, wie gesund das Lebensmittel ist und das, was du von der Lunge auch gesagt hast. Und eigentlich wollte man dich ja fragen, ob du glaubst, ob Bio besser schmeckt wie oder Bio-Schweinefleisch besser schmeckt wie oder ob man einen Unterschied merkt. Aber ich glaube, du hast das mit dem Mikrobiom eigentlich sehr gut erklärt. Gell? Also
ich habe Kundschaften, die sind chronisch krank. Mhm. Zumindest waren sie es. Und die dürfen laut ihren Ärzten halt das und das und das und das nicht. Mhm. Und sie haben die Lust und das Verlangen, einmal wieder ein gutes Schweinefleisch zu essen. Und die kommen zu mir. Und Anna zum Beispiel hat sich extra zweite Tiefkühltruhen gekauft, weil er isst nur mehr mein Schweinefleisch. Mhm. Also er isst andere Sachen auch, aber wenn Schweinefleisch, dann meins. Ich habe Leute am Markt getroffen, die teilweise Vegetarier waren. Und denen habe ich erzählt, was ich da mache. Und irgendwann hat er gesagt, und jetzt kostet es, bei dir kostet es. Mhm. Weil ich da doch auch, wie gesagt, eine runde Geschichte erzählen kann, weil ich selber voll dahinter stehe, was ich da mache.
Du kannst ja gut erklären, nicht? Das haben wir jetzt schon gesehen, du bist ja einer, der gut reden kann und das anpreisen kann. Und ich glaube, es gibt ja dann noch einen Unterschied, so wie der Mucher mal in der Bergbauernzeitung geschrieben hat, so ein Cartoon, Bio aus dem Süden, Ultra-Bio, Mega-Bio, Supermarkt-Bio. Ich glaube, es gibt beim Bio auch von bis die Bandbreite. Gell? Und das, was du da machst, ist natürlich schon wirklich ein ganz oberes Label von Bio-Schweinehaltung. Also das ist schon Unterschied.
Es geht sicher noch besser, aber man muss einfach schauen, ich habe halt den Hof meiner Eltern da gekriegt und ich versuche das Beste aus den Gebäuden, die da stehen, aus unseren Flächen zu machen. Und für mich, ich habe mich natürlich weitergebildet, ich war in Wölstalheim beim Biozentrum, wo so Bioschweinehaltung, wo darüber geforscht wird, beim Dr. Werner Hagmüller, jetzt fällt er mir endlich ein. Er ist zwar nicht mehr dort, aber wir sind noch häufig vorher in Kontakt und ich habe mich dann entschieden, das zu machen. Schweine wollte ich immer haben und Bioschweine dann im Speziellen, es funktioniert gut. Also
Jetzt muss ich trotzdem noch was, du hast gerade erzählt, du hast jemanden, der bei dir nur mehr das Schweinefleisch holt, mittlerweile eine eigene Tiefkühltruhe hat. Da fällt mir eine Geschichte ein, die ich schon oft gehört habe und nicht nur von Schweineproduzenten und Schweinebauern, sondern das hat mir sogar mal ein Arzt gesagt. Und da muss man jetzt ganz vorsichtig sein, wir sind keine Ärzte, wir sagen das mit Vorbehalt, aber ist dir das auch bekannt, dass zum Beispiel bei Magenbeschwerden das reine Schweinefett, also ich kenne das, dass mir einige Leute sagen, wenn die Oma oder irgendwer Probleme mit dem Magen gehabt hat, dann haben die den reinen Fettspeck gegessen.
Ja, also vor allem habe ich Leute fragen bei mir an, die ganz speziell schwerkrank sind in dem Bereich und die sagen, ja, hast du einen weißen Speck? Ich möchte einen weißen Speck haben.
Das soll für einen Magen gut sein.
Ja, also ich kann das jetzt...
Low Carb.
Nein, wir sagen es ja mit Vorbehalt, wir sind keine Ärzte, aber wir reden über das, was wir gehört haben. Ja. Und mir hat wirklich einmal ein Arzt das gesagt, aber ich kann natürlich jetzt keinen Namen sagen.
Wir sind zwar keine Ärzte, aber Götter trotzdem. Nicht Götter im Weiß, nur Götter.
Herr Kerschmann, mich wundert übrigens bei dir als Wortspieler, dass du früher auf ein Wort nicht eingestiegen bist.
Und zwar
auf welches? Und zwar habt ihr über Gentechnik geredet.
Ja.
Und der Klaus sagt generell.
Generell, okay.
Du
entwickelst
dich ja gerne. Ich
bin stolz auf dich.
Ja, nur damit es ein bisschen lustig auch noch wird.
Ja, jetzt haben wir natürlich heute schon ein bisschen geplaudert, dass ich ja in Österreich, also ich möchte ein bisschen auf die Herkunft da kommen. Bio, Nachhaltigkeit ist ja bei dir groß angeschrieben. Du warst ja beim Genussland Kärnten als Geschäftsführer. Also ich glaube, du verstehst da sehr viel in dem Bereich. Jetzt haben wir eben eine Statistik gerade gelesen, wo eben gesagt wird, dass 50% vom Wiener Schnitzel, also vom Schnitzelfleisch in Österreich, aus dem Ausland kommt. Und 2% Bio-Anteil ist. Und das ist schon echt arg, wenn man sich die Prospekte und Homepages einfach von Gastronomie oder von Fleischveredler anschaut, wie toll das überall ist und alle sind im draußen oder haben ein Strohbett und jede Speisekarte ist nachhaltig und regional und also die Zahlen sind halt dann doch also sprechen eine andere Sprache oder zeigen ein anderes Bild da. Also kannst du das bestätigen, dass eben schon sehr viel Fleisch oder Schweinefleisch noch aus, oder wie ist das in Kärnten, aus dem Ausland kommt und der Bioanteil so gering ist im Schweinesektor? Warum?
Also der Bioanteil ist deshalb so gering. Erstens gibt es nicht so viele Bauern, die Bioschweine produzieren können oder wollen. Mhm. Also können wir suchen schon Produzenten für Bioschweinefleisch, speziell in unserer Gegend. Es ist eine Umstellung, wenn man konventionelle Schweine haltet zu einer Bioschweinehaltung. Erstens einmal vom Futter natürlich, vom Stall natürlich. Wenn man über mehrere Jahrzehnte verwöhnt, unter Anführungszeichen verwöhnt war, einen konventionellen Schweinestall gehabt zu haben, sprich Vollspaltenböden, das heißt, der greift kein Gobel mehr an, gell, das ist alles sauber, das ist alles fein handled, Computerfütterung, gell. Aber wenn man dann einen Biostall hat, dann hat man die Gobel in der Hand, man tut Stroh einstrahlen und das wollen das nicht. Also das Angebot ist sehr gering. Die Nachfrage ist aber da, sie ist durchwegs da, vor allem im Einzelhandel ist sie da. Wir haben da stetige Wachstumsraten im Bioschweinebereich, aber natürlich im einstelligen Bereich. Was die Gastronomie betrifft, ist natürlich so, dass viele Gastronomen ihren Gewinn vor allem durch einen sehr, sehr kostengünstigen Einkauf machen und da wird vor allem das meiste Fleisch, was verkocht wird in der österreichischen Gastronomie, ist Schweinefleisch. Und da wird vor allem geschaut, dass man sehr günstig einkauft. Und das ist dann von der Herkunft natürlich nicht immer Österreich. Also wie man richtig hört, also nicht einmal die Hälfte. Und wir als Bio sind ja die einzigen Bauern, also die einzige Wirtschaftsweise, die per Gesetz definiert ist, dass es eine Qualitäts- und Herkunftssicherung geben muss. Mhm. Und das ist nur die einzige, noch einmal. Es gibt viele Initiativen, die Qualitäts- und Herkunftssicherung betreiben. Ob es jetzt Länderorganisationen sind, ob es jetzt die AMA-Genussregionen sind und so weiter. Die sind nicht per Gesetz definiert, das sind einfach von sich aus selber definierte Regularien. Aber nur die Bio-Wirtschaftsweise ist per Gesetz definiert.
Regional ist alles oder nichts in Endeffekt.
Genau. Das heißt, und diese Erkenntnis, gell, die wir jetzt haben oder die ich jetzt sagen darf, ist bei vielen Landwirten schon angekommen, aber in der Gastronomie gänzlich gar nicht.
Mhm. Ja, wir haben leider ein anderes Problem, da leide ich drunter, muss ich echt sagen. Das ist nach wie vor, und das ist ganz schlimm, beim Schwein noch schlimmer als beim Rind, das ist dieses Verkochen von Edelteilen. Es geht einfach alles nur in Richtung Karree und in Richtung Filet. Ja. Das Filet ist ja immer mehr bei den Schweinen, auch bei den Betrieben, die es verkaufen, immer mehr. Das Filet ist schon gar nicht mehr das Problem, es ist das Karree. Es wird kein Schnitzel mehr aus der Schollen geschnitten, gell? Und das wird halt immer schlimmer.
Es gibt schon ein paar
Diskussionen, aber.
Es gibt schon ein paar Vorzeigebetriebe, die das wirklich leben. Auch bei uns in Kärnten, die das zu anfangen heute eher, die das super machen. Aber so, wie du sagst, eben die Masse, das ist einfach. Und ich glaube wirklich, wir Landwirte brauchen einfach eine Herkunftskennzeichnung in der Gastronomie und da fährt der Zug drüber.
Aber Herr Kerschbaumer, wir fahren nicht zu einem Wiener Schnitzelbetrieb, sondern wir fahren eben, und das ist eben genau das Thema. Und die, die aber auch Wiener Schnitzel auf der Karten haben, die sind schon wieder in diesem Vorwasser drinnen und dann geht es halt mit dem Karree etwas leichter, schon beim Schneiden. Und dann die Schollen wäre vielleicht recht, wenn sie noch ein bisschen Zeit hat zum Nachrosten, und da fangen Diskussionen an. Ich bin da in heftigste Diskussionen schon.
Na klar.
Aber das ist ein Unort eigentlich.
Und der Preisunterschied, also wenn ich nochmal so konventionelles Fleisch in der Gastronomie wird derzeit unter 5 Euro eingekauft, das Kilo. Bio-Schweinefleisch, da liegen wir also bei 10 bis 12, 13 Euro das Kilo. Das heißt, wir haben einen doppelt so hohen Preis. Was jetzt auf den Teller runtergerechnet jetzt 1,50 Euro mehr ausmachen würde, wenn man das einkalkuliert, alles andere gleich, gar nur das Fleisch doppelt so teuer. Aber es gibt Betriebe, die das können, die das ganz klar kommunizieren, auch sehr große Betriebe teilweise. Einer ist in der Nähe von uns. Und für mich ist völlig unverständlich, dass Wirte das nicht als Mehrwert sehen und sagen, okay, ich nehme ein hochwertigeres Produkt. Was ich nicht verstehen kann, ist, wenn ein Wiener Schnitzel halt 18 Euro kostet und da keine Information über die Herkunft dieses Rohproduktes ist, da habe ich kein Verständnis dafür.
Danke, da sind wir sehr alle
einig.
Weil ich habe das nie verstanden. Ich habe von gewissen Organisationen nie die Diskussion und das den Gegenwind verstanden. Das wäre einfach nur fair. Und zumindest, wenn man wissen würde, dass es Fleisch aus dem Ausland ist.
Nein, genau, und ich finde da, so wie du eben gesagt hast, es gibt einfach den Gap, oder beziehungsweise ich verstehe schon, warum die Gastronomie das nicht mehr macht, weil sie es halt einfach nicht draufschreiben müssen. Gell? Und da gibt es schon wirklich total problematische Betriebe. Nicht alle, wir haben absolute Vorzeigebetriebe, aber solange du das jetzt wirklich nicht aufschreiben musst, dann ist es halt einfach, da haben wir schon.
Ich möchte jetzt noch einen Gedanken einspülen, nämlich Gastronomie, Tourismus und heimische Landwirtschaft. Ja. Wir Bauern und Bäuerinnen können ja unseren Betrieb nicht irgendwohin verlagern. Wir haben unsere Produktionsbedingungen, du am Berg, wir dort zwar im Tal, aber wir können nicht unsere Höfe irgendwohin auslagern und unsere Rahmenbedingungen da
verbilligen.
Optimieren.
Ja, genau. Ja.
Ein Wirt ja auch nicht. Der verkauft ja nicht nur sein Essen, der verkauft sein Ambiente, der verkauft seine Aussicht, der verkauft ja die Landschaft. Ja. Und dass da keine Symbiose entstehen kann zwischen den Produzenten aus der Gegend, wo der Wirt eben auch sein Gasthaus hat, und den bäuerlichen Betrieben, das verstehe ich einfach nicht, gell? Weil das ist dann für mich ein bisschen nicht ganz fertig gedacht.
Ja, da hast du vollkommen recht. Und weil wir über das Thema Herkunft gesprochen haben, ist da der Konsument auch ein bisschen schuld? Jetzt reden wir immer über die Wirte und über die Produzenten.
Der Konsument, wenn er gut informiert ist, wird das gerne annehmen.
Ja, und, oder nicht falsch.
Oder nicht falsch. Ja. Einen Aspekt haben wir auch noch komplett vergessen, neben den Konsumenten und den Wirten, das ist die Ausspeisung in öffentlichen Institutionen. Dort haben wir auch erstens einen Bio-Anteil, der jetzt
eigentlich per Gesetz drinnen steht, oder?
Per Gesetz, beziehungsweise der Aktionsplan für nachhaltige Beschaffung sagt jetzt schon 25% Bio-Anteil. Wir sind vielleicht bei 4. Derzeit kann nur das Bundesheer sagen, wie viel sie Bio einkaufen. Alle anderen haben keine Messinstrumente. Ja,
Weißt du, wie viel das beim Bundesheer ist?
Ja, etwa diese 4-5%.
4-5%. Mhm.
Aber da ist auch noch viel Luft nach oben. Wir als Landwirtinnen und Landwirte und Biobauern ganz speziell müssen uns jedes Jahr mit bei der Bioprüfung uns allen unseren Warenflüssen ganz genau auseinandersetzen und dann die Prüfung machen, damit wir uns sagen können per Zertifikat, wir sind Biobauern. Ja. Mhm. Alle anderen Stakeholder, wie man so schön sagt, die mit Lebensmitteln zu tun haben, brauchen es nicht und die Öffentlichkeit witzigerweise auch nicht.
Auch nicht, ja. Also ich glaube schon auch, dass der Konsument einen mega Hebel hat. Das haben wir schon immer wieder in Hannes Reuer und Landschaft Leben zitiert, aber die sagen ja auch, das, was du am Regal im Supermarkt wegnimmst, das wird am Abend wieder noch geschlichtet. Das heißt, du vergibst ja einen Produktionsauftrag. Das ist immer in Hannes sein Sprech und sein Credo, finde ich sehr gut. Und ich finde schon auch nochmal den Unterschied zwischen Lebensmitteleinzelhandel, die ja gewisse Sachen auch richtig machen, und zwischen der Gastronomie, dass halt einfach doch, wenn ich die Wahl habe als Konsumentin oder als Konsument zwischen einer Biomilch oder einer normalen Milch oder konventionellen Milch, dann kann ich zumindest drauf hingreifen. Ja. Aber in der Gastronomie habe ich die Wahl nicht. Also da muss ich ja, das ist jetzt meine Frage an euch. Glaubt ihr, so wie du jetzt gesagt hast, wenn das fertige Produkt, das fertige Schnitzel, wenn da oben steht, ich glaube, das ist sogar ein Schweizer Modell, oder da gibt es in der Schweiz ein paar, glaube ich, so ein paar Geschichten, wo oben steht, Schnitzel aus Schweizer Schwein oder internationalen Schwein. Wenn wir das in Österreich auch machen und sagen, Wiener Schnitzel als Schweinefleisch aus Österreich, primäre Zutat, kostet um 1,50 € mehr oder um 2 € mehr und dann schreibst Schweine aus Deutschland oder international, oder
aus dem Ausland
kostet 2 € weniger oder 1,50 €. Glaubt ihr? Oder wo würde da die Konsumentin oder der Konsument hingreifen?
Im Supermarktregal.
Nein, in der Gastronomie.
In der Gastronomie ist...
Wenn er die Wahl hätte.
Wenn er die Wahl hätte, hat natürlich etwas, das Servicepersonal hat einen großen Einfluss drauf, das aktiv zu kommunizieren.
Ja, natürlich, ja.
Wenn sie das nicht tun, wenn man so wie bei einem Systemgastronomen da vom Bildschirm die auswählen kannst, könnte der Schuss nach hinten losgehen. Mhm. Aber wir haben ja noch das Momentum, dass da ein Mensch bedient. Gell? Mhm. Und dass er sagt, du, schau her, das habe ich jetzt von dort her, das kostet jetzt um so viel mehr, das musst du verstehen. Also, man könnte es verstehen oder versucht es jemandem verständlich zu machen und ich glaube kaum, dass ein Konsument dann sagen würde oder ein Gast sagen würde, na dann nehme ich das Billigere.
Das genau, glaube ich nicht. Ich traue mir auch sagen, wenn ich die Wahl habe und das kostet jetzt ein paar Euro weniger, das andere ein paar Euro mehr, ich glaube, der Moment, wo die Entscheidung da ist, da fangen die an überlegen und hätten dann, glaube ich, schon das Heimische nehmen. Also genau. Die Masse. Natürlich wird es genug Leute geben, es wird ein paar geben, die sagen, das nehme ich, mir ist das egal. Aber von euch zwei Bio-Pionieren hätte ich im Anschluss oder zum Ende unseres Podcasts gern trotzdem noch eine Frage beantwortet. Jetzt haben wir früher über Bion geredet und so weiter. Würdest du das bitte einmal kurz runterbrechen, weil genau von euch zwei, ihr wisst, ich tue da immer gerne ein bisschen dazwischen drin nachhackeln. Jetzt haben wir sehr viel über Bio gehört. Sagt mir einfach einmal, und warum schmeckt Bio besser? Und so, dass es jeder versteht.
Ja, ich fange einmal an, oder? Du denkst gerade. Ich glaube, ich habe es hoffentlich eh schon gesagt. Ich glaube, dass du, oder das war jetzt ein bisschen ein High-Erlebnis, weil das war die Frage vom Podcast, dass es unterschiedliche Bio-Stufen und Bio-Qualitäten gibt. Ja? Und ich glaube, dass die Frage, dass du, so wie Landwirtschaft, du kannst das nicht vereinheitlichen oder in einen Topf schmeißen. Es gibt Bergbauern, es gibt Ackerbauern, es gibt große Betriebe, kleine, es gibt viehlose, Mitvieh, Ackerbaubetriebe. Ich glaube, da gibt es große Unterschiede in der Landwirtschaft und auch, glaube ich, in der Bioerzeugung. Und es gibt schon auch Einheiten, die sehr viel Bio produzieren, würde ich mal sagen, oder aus dem Ausland oder sonst irgendwo gibt es ja auch. Und dann haben wir aber trotzdem die Betriebe, so wie der Klaus aufgestellt ist, wo man wirklich hinkommt und wo man, glaube ich, wenn du hinfährst, so siehst, dass das nachhaltig ist, ob jetzt ein Biosiegel umsteht oder nicht, aber zumindest, dass das schon schwer in Ordnung ist, was da passiert. Und ich glaube einfach, dass das der große Unterschied ist. Also die Frage, deine Frage, ob Bio besser schmeckt oder nicht, glaube ich, kommt auf den Bioproduzenten drauf an. Und ich glaube, du kannst nicht bei See hergehen und sagen, Bio schmeckt besser.
Und Was ich noch dazu sagen will, was jetzt von Bio? Ein Rohprodukt, ein verarbeitetes Produkt. Es ist schwierig, also ich kann das jetzt schwer beantworten. Ich meine, es gibt wirkliche Künstler in der Veredelung von Produkten, die per se jetzt mit Bio nichts zu tun haben, aber sie kennen es einfach, sie haben das Produkt verstanden. Ja? Und genauso gibt es Bio-Bauern, die einfach veredeln, aber vielleicht das nicht so gut verstanden haben. Also deswegen ist das so schwierig zu beantworten. Mhm. Grundsätzlich ist, wenn man jetzt, wird es jetzt beim Rohstoff einmal belassen, nicht in die Verarbeitung gehen, der Rohstoff ist auf jeden Fall im Bio besser, weil eben da viel weniger Stress in dem ganzen Prozess drinnen ist, ob es jetzt beim Wachsen der Pflanze ist und auch beim Aufwachsen der Nutztiere oder eben in der Leistung mehr Milch oder bei, ja, wir haben mehr Zeit, wir haben mehr Platz, wir haben mehr Luft, wir haben einfach mehr an, wenn du jetzt auf Mikrobiom aber brichst, einfach mehr Mikroorganismen in einem Produkt. Nicht mehr, sondern diversere. Das ist der Punkt. Viel verschiedene Mikroorganismen halten uns gesund und da ist bewiesen, dass auch biologisches Produkt, ein Rohprodukt, viel ein diverseres, größeres Mikrobiom hat. Das hält etwas gesund und deshalb ist es auch viel besser.
Darauf kann man nichts mehr sagen.
Und ist es vielleicht noch, ich sage trotzdem noch was, eine politische Einstellung, also dass halt einfach Bio der nachhaltigere Prozess ist. Und das finde ich super, was du auch gesagt hast. Das kann auch sein, dass das der Veredler nicht ganz so drauf hat wie der andere. Mhm. Dann kannst du eigentlich sagen, was schmeckt besser, ja oder nein, das oder jenes. Aber es ist eigentlich ein politischer Prozess, den du für dich und für deine Familie und für deine Kinder auch wählst. Ob du das machst oder nicht.
Und ich glaube, es ist auch ganz ein wichtiger Unterschied. Jetzt reden wir vom Rohprodukt oder vom verarbeiteten Produkt. Das habe ich, glaube ich, auch einen guten Ansatz gefunden, weil gerade beim Veredeln und beim Verarbeiten, und ich würde jetzt als Koch sagen, auch wenn es ums Würzen geht, da wissen wir dann, das kann der eine besser, der andere weniger. Aber das Grund und das Rohprodukt ist immer ganz wichtig. Herr Kerschbaumer, der ergänzt schon wieder, so jetzt kommt was.
Nein, ich wollte jetzt sagen, ich glaube, wir haben das Wichtigste besprochen. Danke, lieber Klaus. Willst du noch was sagen, Herr Greiner?
Ich will jetzt noch was sagen.
Nein, wirklich?
Ja, nein, stell dir das vor. Herr Kerschbaumer, ich muss den Klaus noch sagen, danke, weil eins ist heute einmal ganz klar umgekommen, ihr Bauern seid bereit, mit der Gastronomie Gespräche zu führen und euch auch darauf einzustellen, seien es Rassen, seien es irgendwelche Nachfragen, die gelegt werden. Aber man müsste halt einfach einmal auf einen Tisch zusammensitzen.
Sehr gerne. Also wir, unsere Türen, Stalltüren und sonstigen Türen, wo wir was besprechen können, sind gern weit offen. Wir kommen auch gern in die, zu den Gastwirten. Gehört auch viel mehr gemacht, miteinander geredet. Oft sind es einfach, vielleicht einfach Initiativen. Jetzt machen wir mal eine Woche oder einen Zeitraum, wo wir diese Produkte da verkochen. Das heißt nicht, dass man es vielleicht generell auf die Karten tut, sondern dass man einfach einmal ausprobiert, dass man einmal einen kleinen Exkurs macht, dass man einmal Schweinefleisch einmal in einer ganz anderen Art und Weise kocht. Nicht nur das klassische Schnitzel, das Schweinefilet und das Rückensteak, sondern vielleicht eine, weiß ich nicht, vietnamesische Schweinebällchensuppe, sowas.
Ja, super Angebot. War vielleicht der Produzent für deine kulinarischen Nächte, sage ich nur.
Absolut.
Ja, in Richtung Norden auf. Ja, zum Schluss danke nochmal, dass du dir Zeit genommen hast, und jetzt sage ich ein Wort, was wir geschafft haben, im ganzen Podcast nicht gesagt zu haben, und zwar, es war richtig spannend. Danke, lieber Klaus, und alles Gute und frohe Ostern.
Ja, ich auch, frohe Ostern, und danke fürs Kommen.
Danke.